Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit einer Extra-Ausgabe der Tagesthemen.
Guten Abend, willkommen zu dieser Extra-Ausgabe der Tagesthemen. Lange hatte er dagegen gehalten. Am Ende konnte er dem Druck von außen, vor allem aber von innen, aus den eigenen Reihen kommend, offenbar nicht mehr standhalten. US-Präsident Joe Biden hat seine Kandidatur um eine weitere Amtszeit im Weißen Haus zurückgezogen und damit einen Schlussstrich gezogen nach wochenlangen Debatten über seine körperliche, vor allem aber seine mentale Fitness. Die Frage, ob der 81-Jährige dem Amt für weitere 4 Jahre gewachsen wäre, war vor allem Ende Juni hochgekocht nach dem desaströsen TV-Duell mit dem Kandidaten der Republikaner, Donald Trump. Trotz der Anerkennung seiner Verdienste hatten zuletzt mehr und mehr namenhafte Parteigrößen der Demokraten ihre Zweifel geäußert. Große Wahlkampfspender hatten ihre Zahlungen zurückgezogen. Aus Washington, Sarah Schmidt.
Sein Rückzug? Unspektakulär. Mit einem Statement auf Social Media und einem Brief verkündet Joe Biden: Obwohl ich die Absicht hatte, mich um eine Wiederwahl zu bemühen, glaube ich, dass es im besten Sinne meiner Partei und des Landes ist, wenn ich zurücktrete und mich für den Rest meiner Amtszeit ausschließlich auf mein Amt des US-Präsidenten konzentriere. Seit ein paar Tagen war Präsident Biden nicht mehr öffentlich aufgetreten. Die letzten Bilder zeigen ihn geschwächt von einer Covid-Infektion. Seitdem hatte er sich isoliert. Kurz vor seiner Covid-Diagnose hatte er noch gegen die Stimmen in seiner Partei angekämpft, die seinen Rückzug forderten. In seiner letzten öffentlichen Rede hatte er bekräftigt, noch einmal als Präsidentschaftskandidat für seine Partei, die Demokraten, anzutreten. Es gibt noch so viel zu tun. Seid ihr dabei? Denn ich bin definitiv dabei. Wir müssen uns nur daran erinnern, wer wir sind. Wir sind die Vereinigten Staaten und es gibt nichts, was unsere Fähigkeiten übersteigt, wenn wir es gemeinsam tun. Jetzt suchen die Demokraten nach einem neuen Spitzenkandidaten. Joe Biden hat seine Stellvertreterin Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten vorgeschlagen. Im August findet der Parteitag statt, auf dem der Kandidat oder die Kandidatin offiziell gewählt wird. Erste Reaktionen auf den Rückzug folgen prompt. Donald Trump, Präsidentschaftskandidat der Republikaner, greift Biden an. Der korrupte Joe Biden war nicht in der Lage, für das Amt des Präsidenten zu kandidieren und er ist definitiv nicht in der Lage, dieses Amt auszuüben. Joe Biden hat angekündigt, den Amerikanerinnen und Amerikanern in der kommenden Woche ausführlicher zu erklären, warum er sich nun doch entschieden hat, nicht noch einmal zu versuchen, Präsidentschaftskandidat seiner Partei zu werden.
Live dazu jetzt die Leiterin unseres AD-Studios in Washington, Gudrun Engel. Gudrun, Joe Biden hatte sich bis zuletzt ja kämpferisch gegeben. Ist das jetzt ein Rückzug aus Einsicht oder war dann der Druck auf ihn aus den eigenen Reihen vor allem einfach zu groß geworden und er hatte am Ende keine andere Wahl? Was war da wohl ausschlaggebend?
Na, es ist wohl schon so, dass der Druck sehr, sehr groß war, weil sich am Schluss ja wirklich alle führenden Demokraten, egal ob Nancy Pelosi, Barack Obama, Hakeem Jeffries oder Chuck Schumer, gemeldet haben, wenn auch hinter vorgehaltener Hand und gesagt haben, wir sehen an den Zahlen der Umfragen, dass eine Kandidatur von Joe Biden einfach keinen Erfolg mehr hat. Und das hat er jetzt dann wohl schlussendlich eingesehen.
Welche Reaktion gab es denn in den USA auf diese Ankündigung?
Na, es gibt mittlerweile eben Reaktionen, zum einen von Bill und Hillary Clinton, es gibt Barack Obama und es gibt Nancy Pelosi, die sich alle geäußert haben, die alle das Lebenswerk und die politische Leistung von Joe Biden würdigen und sagen, es ist eben ein deutliches Zeichen dafür, was für ein großer Staatsmann er ist, dass er immer das Wohl des amerikanischen Volkes vor sein eigenes stellt und deswegen jetzt eben zurückzieht.
Joe Biden hat ja dann auch sofort seine Unterstützung für seine Vizepräsidentin Kamala Harris bekundet. Wir haben es im Beitrag ja eben auch gesehen. Wird die denn jetzt so einfach die Kandidatur übernehmen können?
Ja, das ist tatsächlich sehr spannend, denn schon bevor Joe Biden tatsächlich seinen Rückzug von der Kandidatur erklärt hat, gab es am Nachmittag bereits eine erste Kampagneninitiative United for Harris. Es gibt schon eine Internetseite, es werden schon Freiwillige gesucht, die eben für Kamala Harris in den Wahlkampf ziehen werden. Joe Biden hat sich ganz klar hinter sie gestellt und auch die Clintons haben in ihrem Statement gesagt, sie unterstützen Kamala Harris als mögliche Kandidatin für den nächsten Präsidentschaftswahlkampf. Aber dann gibt es eben noch das andere Lager in der Demokratischen Partei. Und da gibt es ein Papier, das heißt Blitz Primary. Das liegt uns vor. Und da heißt es, man kann nicht einfach Kamala Harris jetzt zur neuen Kandidatin machen. Das hat auch Präsident Obama so geäußert. Sondern da geht es vor allem darum, dass man jetzt mehrere Kandidaten suchen will, die sich dann beim Parteitag Mitte August in Chicago aufstellen und quasi, dass man nochmal einen parteiinternen Wahlkampf macht in den nächsten 4 Wochen. Und man will jetzt die 4000 Delegierten, die es ja gibt für diesen Parteitag, fragen, wen sie denn gerne hätten, sodass man einen demokratischen Prozess hat und nicht einfach Kamala Harris aufstellt. Welches Lager sich durchsetzt, das Kamala Harris-Lager oder die Gruppe derer, die sagen, wir brauchen jetzt nochmal einen komplett neuen offenen Wahlkampf, ist im Moment noch offen.
Eine Menge Fragen offen also, aber könnte diese Situation dann auch dieser Wechsel und auch die mögliche Aussicht auf einen sehr umstrittenen, aber vielleicht auch sehr energiegeladenen Parteitag dann in Chicago nächsten Monat, könnte das dazu führen, dass dieser lahmende Wahlkampf bislang der Demokraten, den sie ja dringend brauchen, mehr Energie gegen Donald Trump, dass das dann entfacht wird?
Damit können wir jetzt auf jeden Fall rechnen. Das ist ja völlig unklar, wie es jetzt weitergeht. Welcher Name muss jetzt vor allem schnell bekannt gemacht werden bis zum Parteitag in 4 Wochen? Und dann ist das natürlich auch so, dass den Republikanern jetzt nach dieser Entscheidung ein bisschen ihr Wahlkampfziel abhanden gekommen ist. Denn deren Kampagne war ja ganz klar ausgerichtet auf Joe Biden, darauf, dass der 81-Jährige nicht mehr in der Lage sei, zu alt sei und so weiter. Und wenn es jetzt einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin gibt, dann müssen sich natürlich auch die Republikaner überlegen, wie das Ziel ihrer Kampagne sein soll. Donald Trump hat sich gerade schon geäußert und hat gesagt, naja, Kamala Harris, die schlage ich noch viel leichter als Joe Biden sowieso. Aber das ist wohl auch nur Säbelrasseln, denn tatsächlich ist jetzt im Moment völlig unklar, wer tritt im Wahlkampf gegeneinander an und wie könnte dieser Wahlkampf aussehen. Wichtig ist jedenfalls, den Amerikanerinnen und Amerikanern dürfte das Ganze gefallen, denn im Vorfeld haben ja mehr als 70% in Umfragen gesagt, sie möchten eigentlich kein Rematch zwischen Biden und Trump. Und das bekommen sie jetzt nicht. Deswegen sollte das auf jeden Fall die ganze Sache beleben.
Ist auf jeden Fall eine kuriose Situation. Welche Chancen, soweit man das denn sagen könnte, hätte denn aber, wenn es Kamala Harris würde, denn dann gegen den Republikaner Donald Trump?
Naja, das ist jetzt tatsächlich ein bisschen die Frage, wie viele Menschen kann man damit mobilisieren, dass jetzt einfach eine ganz neue Generation, eine viel jüngere Version antritt. Dazu kommt, Kamala Harris ist eine Frau, sie ist eine schwarze Frau. Da kann man nicht so sehr viele persönliche Attacken fahren. Das heißt, es ist tatsächlich im Moment für die Demokraten eine Chance, sich neu aufzustellen und neu anzutreten und neuen Wind in diese Kampagne zu kriegen. Und die Republikaner müssen sich jetzt eben überlegen, was sie dem Ganzen dann entgegensetzen können.
Gudrun, vielen Dank für die aktuellen Informationen erstmal nach Washington. Und wir blicken nochmal auf Joe Biden. Zu Beginn seiner Amtszeit konnte er sein Alter und seine Erfahrung noch als eine Stärke ausspielen. Viele seiner Anhänger hatten erwartet, dass er dann vor der nächsten Wahl eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger aufbauen würde. Doch stattdessen wurde klar, dass er eigentlich eine zweite Amtszeit anstrebt. Aber wie gesehen, bald kamen erste Zweifel auf, ob er dafür dann überhaupt noch fit genug wäre. Noch größer wurden diese Zweifel dann eben im Juni, als Biden in einer Fernsehdebatte völlig zerstreut wirkte.
Es ist Ende Juni. US-Präsident Joe Biden tritt im ersten TV-Duell des aktuellen Wahlkampfs gegen seinen Rivalen Donald Trump an. Für Biden wird die Debatte zum Debakel. Er wirkt unsicher, fahrig, kann stellenweise Sätze nicht zu Ende bringen. Trump greift die Aussetzer dankbar auf. Ich weiß nicht, was er da am Ende sagt. Ich glaube, er weiß es auch nicht. Nach dem Duell wachsen die Zweifel in Bidens eigener demokratischer Partei. Zunächst hinter vorgehaltener Hand. Ist der 81-Jährige noch fit genug? Ist Biden noch der richtige Kandidat für den Wahlkampf? Der Präsident gibt sich entschlossen. Ich weiß, wie man diesen Job macht. Ich weiß, wie man Sachen hinbekommt. Ich weiß es, genau wie Millionen von Amerikanern. Wenn du niedergeschlagen wirst, stehst du wieder auf. Doch die Aussetzer hören nicht auf. Auch erneut auf großer Bühne beim NATO-Gipfel. Die versammelte Presse horcht auf, als er den ukrainischen Präsidenten kurz mit Wladimir Putin verwechselt.
Ladies and gentlemen, President Putin.
um sich dann eilig selbst zu korrigieren.
You got beat, President Putin. President Zelensky.
Einige Tage später, Donald Trump, Bidens Konkurrent, überlebt ein Attentat. Bilder von dessen Blut und seiner Faust gehen um die Welt. Trumps Anhänger feiern ihn als Kämpfer. Anders bei Biden. Immer mehr Abgeordnete der Demokraten stellen sich öffentlich gegen ihn. Einige fordern Biden in einem offenen Brief zum Rückzug aus dem Wahlkampf auf. Laut einem Bericht der Washington Post soll auch der ehemalige Präsident Obama Bidens Kandidatur angezweifelt haben. Kurz darauf wurde bei Biden auch noch Corona diagnostiziert. Mit leichten Symptomen isoliert sich der US-Präsident fernab des Weißen Hauses in seinem Heimatstaat Delaware.
Mit Bidens Rückzug aus dem Wahlkampf steht eine lange politische Karriere vor dem Ende. Deren Höhepunkt ohne Zweifel die Amtszeit als Präsident. Das Amt, das er vor Jahrzehnten schon angepeilt hatte. Seine Präsidentschaft war geprägt natürlich vom russischen Überfall auf die Ukraine. Darauf reagierte Biden schneller und entschlossener als viele andere Politiker. Wohl auch, weil er noch einer Generation angehört, die vom Kalten Krieg geprägt wurde und die Bedrohung durch Russland als sehr ernst einschätzt. Insofern mag es vielleicht sogar ein Vorteil gewesen sein, dass er das Amt als bisher ältester Präsident in der Geschichte der USA antrat. Doch zuletzt wurde das eben immer mehr zu einer Bürde. Kerstin Klein blickt zurück auf Bidens bisherige Amtszeit.
Mit 78 Jahren ist Joe Biden am Ziel.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Im Januar 2021 wird er eingeschworen als 46. Präsident der Vereinigten Staaten.
Congratulations, Mr. President.
Es ist kein leichter Start für Biden. Wochenlang gab es Streit um das Wahlergebnis. Viele Trump-Anhänger zweifeln bis heute seinen Sieg an. Auch ihnen reicht der neue Präsident die Hand.
My whole soul is in this.
Mit ganzem Herzen werde ich dies angehen, Amerika zusammenzubringen, die Menschen und die Nation zu einen. Und ich bitte alle Amerikaner, mich dabei zu unterstützen. Als Biden ins Weiße Haus einzieht, blickt er bereits auf eine lange politische Karriere zurück. Und auf ein bewegtes Leben. Mit gerade einmal 29 Jahren wird Biden Senator. Doch noch vor Amtsantritt verliert er Frau und Tochter bei einem Autounfall. Legt seinen ersten Amtseid als alleinerziehender Vater im Krankenhaus ab. Biden heiratet wieder, bekommt mit seiner zweiten Frau Jill eine Tochter. Zweimal bewirbt er sich vergeblich um die Präsidentschaftskandidatur seiner Demokraten und wird dann 2008 Vizepräsident unter Obama. Doch um dessen Nachfolge bewirbt er sich nicht. Denn 2015 trifft ihn ein weiterer Schicksalsschlag. Sein Sohn Beau stirbt an einem Hirntumor. Erst 2020 tritt Biden erneut an gegen Amtsinhaber Trump und gewinnt. Bidens erste große Herausforderung als Präsident, die Corona-Pandemie. Die Impfstoffproduktion fährt er massiv hoch und er bringt Finanzhilfen für Bürger und Unternehmen durch den Kongress. Außenpolitisch bekennt sich Biden nach dem Isolationismus der Trump-Jahre wieder deutlich zur NATO. Amerika ist zurück. Das transatlantische Bündnis ist zurück. Wir schauen nicht zurück, sondern gemeinsam in die Zukunft. Als dann in Jahr 2 seiner Amtszeit Russland die Ukraine überfällt, ist es Biden, der die Welt hinter der Ukraine vereint. Zum Jahrestag reist er nach Kiew. Rund 30 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe haben die USA der Ukraine da bereits bereitgestellt. Mehr als jedes andere Land. Die Ukraine steht. Die Demokratie steht. Die Amerikaner und die Welt stehen an eurer Seite. Auch innenpolitisch kann Biden in den ersten 2 Jahren weitere Erfolge verzeichnen. Infrastruktur- und Umweltgesetze durch den Kongress bringen. Doch das Land zu einen misslingt ihm.
Und dazu begrüße ich jetzt Stefan Bierling, Professor für internationale Politik an der Universität in Regensburg. Guten Abend, Herr Bierling.
Schönen guten Abend.
Es hatte sich zwar angedeutet in den vergangenen Tagen, aber wie sehr hat Sie dieser Rückzug von Joe Biden heute dann doch überrascht?
Die Stunde und den Tag konnte natürlich niemand vorhersagen, aber es ist seit einigen Tagen ziemlich klar, dass er diese Woche nicht hätte überleben können politisch als Kandidat der Demokratischen Partei. Dass er es jetzt gleich am Anfang der Woche macht, ist auch eine gewisse Erlösung.
Also der richtige Schritt von Joe Biden?
Absolut, da gab es keine Alternative. Seit dem Debattendebakel wird er eigentlich nur noch daran gemessen, ob er im Grunde ganze Sätze sprechen kann. Und das ist ein Fokus, den man nicht unbedingt haben will auf einen Kandidaten. Das heißt, er hatte keine Alternative, als diese Abwärtsspirale zu brechen und zurückzutreten.
Und diese Fragen wären bis zur Wahl im November ja auch ständig gekommen. Aber was glauben Sie, sind die Chancen für die Demokraten, Donald Trump dann im November zu schlagen, nun gestiegen? Vielleicht, weil auch eine neue Energie da freigemacht werden kann?
Absolut. Mit Biden wäre es noch 3,5 Monate Siechtum gewesen. Und jetzt müssen die Demokraten versuchen, aus dieser Abwärtsspirale rauszukommen. Egal, wen sie jetzt nominieren, und wahrscheinlich wird es Kamala Harris sein, es gibt neue Energie, es gibt Momentum, wie die Amerikaner sagen, neuen Schwung in dem Wahlkampf. Und das ist das Einzige, was die Demokraten jetzt erreichen können, weil Trump einfach deutlich vorne liegt in den Umfragen.
Und es überlagert auch den Parteitag der Republikaner jetzt erstmal, denn der ist aus den Schlagzeilen jetzt erstmal verdrängt. Aber sollte es tatsächlich Kamala Harris, wie Sie sagen, werden, die gegen Trump antritt, was spräche denn für Sie?
Es gibt strukturelle Gründe. Die Demokraten, das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, haben seit 1992 bei allen Präsidentschaftswahlen mit einer Ausnahme immer die Mehrheit gewonnen. Das heißt, es wird auf jeden Fall knapp und die Demokraten haben insgesamt das etwas größere Wählerpotenzial. Das muss motiviert werden und nichts motiviert Demokraten besser als Donald Trump. Das ist ihre Nemesis, das ist ihr großer Feind. Deshalb wird jetzt ein neuer Push kommen. Kamala Harris kann das durchaus verkörpern. Zum einen wird sie Gruppen in der Partei, die bisher von Biden enttäuscht waren, gerade Schwarze, gerade die Frauen, neu mobilisieren. Und sie kann natürlich verkörpern das wichtigste Wahlkampfthema der Demokraten. Und das ist die Abtreibung.
Vielleicht noch zum Verständnis, die Demokraten haben die Mehrheiten zwar immer gewonnen, fast immer, aber eben wegen dieses Wahlsystems in den USA mit den Wahlmännern, dem Kollegium, eben nicht immer den Präsidenten dadurch stellen können. Aber schauen wir nochmal eben, was spräche denn gegen Kamala Harris?
Nun, zum einen, sie kommt von hinten. Die Republikaner hatten einen sehr erfolgreichen Parteitag. Die letzten 3,5 Wochen waren eine Katastrophe für die Demokraten. Sie muss also erstmal dieser moribunden Kampagne der Demokraten neues Leben einhauchen. Sie hat noch 3,5 Monate Zeit. Das ist nicht sonderlich viel, aber es müsste eigentlich reichen, um so einen Turnaround, um eine Wende zu schaffen. Sie ist keine besondere gute Käuferin der Politik in der Vergangenheit gewesen. Vor 4 Jahren ist sie ja schon als Kandidatin gescheitert, aber sie hat gegenüber Biden einen großen Vorteil, übrigens auch gegenüber Trump. Sie kann Treppen rauf und runter gehen und sie kann Sätze komplett aussprechen. Das ist Biden in letzter Zeit nicht mehr gelungen und Trump schon seit Jahren nicht mehr.
Ja, aber Donald Trump ließ ja auch gleich verlauten, Kamala Harris, die wäre ja noch einfacher zu schlagen als Joe Biden. Und viele Republikaner, allen voran auch Donald Trump, werden dann vermutlich erst recht eine Wahlniederlage im November nicht akzeptieren, weil sie glauben, wir sind doch jetzt gerade unschlagbar, oder?
Das erste ist natürlich typisches Macho-Geplüster von Trump. Das hat er immer wieder getan. Er sprach ja immer vom korrupten Joe Biden. Auch innerhalb der eigenen Partei hatte die Kandidaten, die sich ihm gegenstellten, immer wieder mit Schimpf- und Schmähworten überzogen. Also das ist Trump. Er kann nicht raus aus diesem brutalen, sehr billigen Mindset eines New Yorker Immobilienhais. Die Demokraten, wenn sie die Wahlen gewinnen, werden natürlich damit zu leben haben, dass Trump die Wahl nicht anerkennt. Das hat er schon 2016 bei Hillary Clinton gesagt. Wenn er nicht gewinnt, wird er sie nicht anerkennen. 2020 hat er dann verloren. Er hat es nicht anerkannt, die Wahlniederlage. Aber so viel kann dann auch nicht passieren. Er hat 67 Gerichtsprozesse angestoßen nach der Niederlage 2020 gegen Biden und hat alle verloren. Das heißt, der Gang zu den Gerichten bleibt ihm, das Aufputschen vielleicht seiner Anhänger. Aber da ist jetzt, glaube ich, die Polizei, die Sicherheitskräfte und im Letzten auch das Militär vorbereitet, damit die amerikanische Demokratie nicht von Trump ruinieren zu lassen.
Aber es würde schon ein etwas kniffligerer Wahlkampf für die Republikaner und Donald Trump, denn so diese direkten verbalen Attacken wie jetzt gegen Joe Biden, die wird er zumindest gegen Kamala Harris so nicht fahren können. Oder wird sich da auch ein Donald Trump bei einer Kamala Harris nicht ändern?
Absolut. Das erste, Biden war das leichteste Ziel. Er war so geschwächt und so gebrechlich, dass Trump eben auch die Virilität, die Stärke verkörpern konnte, obwohl er ja nur 3 Jahre jünger ist, kommt er natürlich ganz anders drüber. Jetzt dreht sich das natürlich. Jetzt ist auf einmal Kamala Harris deutlich jünger, 20 Jahre jünger als Joe Biden. Sie wird den Aufbruch, die Jugend verkörpern, die Dynamik. Das ist was ganz Neues, auf das sich Trump einstellen muss. Dass er seinen Ton ändern wird, glaube ich nicht. Trump kann nur Trump, er kann nur beleidigen, er kann nur lügen, er kann nur drauf losprügeln. Das macht er sehr geschickt, sehr erfolgreich. Das mobilisiert seine eigenen Wähler sehr stark. Er wird sich gegenüber Kamala Harris auch nicht im Charakter ändern. Aber es wird schon sehr viel schwieriger werden, weil die Ansatzpunkte, die Angriffspunkte nicht so offen auf dem Tisch liegen wie bei Joe Biden.
Donald Trump hatte jetzt in der vergangenen Woche Oberwasser, ein sehr erfolgreicher republikanischer Parteitag. Aber anders als wir hier in Deutschland vielleicht, wir gucken seit Wochen, seit Monaten schon auf diese Wahl und auch auf die Auswirkungen, die es für uns in Europa haben könnte und in Deutschland. Aber in den USA sind viele Bürgerinnen und Bürger noch gar nicht so richtig im Wahlkampfmodus und Fieber und gucken sich erst in den letzten Wochen vor der Wahl überhaupt an, weil sie dann auch teilweise geflutet werden mit Wahlwerbung und allen möglichen Dingen. Das heißt, da könnte dann auch eine Chance vielleicht sein für die Demokraten, jetzt eben diesen ganzen Boden, den sie verloren hatten, wieder gut zu machen?
In der Tat. Wir müssen immer wieder davon ausgehen, was sich in den letzten Jahren manifestiert hat, dass die beiden Wählerklientele der Republikaner und der Demokraten hochmobilisiert sind. Und dass dieses Phänomen, das wir in Deutschland so stark kennen, nämlich das Phänomen des Wechselwählers, in den USA fast gar nicht mehr existiert. Und diese Wechselwähler zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich eigentlich für Politik nicht wirklich interessieren. Das heißt, die kann man auf der Zielgeraden noch abfangen. Die Wahlen werden so knapp ausgehen wie vor 4 Jahren, vor 8 Jahren, vor 12 Jahren. Das ist ein Kennzeichen des politischen Systems. Das heißt, schon kleine Ausschläge in die ein oder andere Richtung können diese Wahlen entscheiden. Und Kamala Harris bringt natürlich jetzt das Unbekannte, das Neue, den Wandel rein. Und wenn die Amerikaner eines wollten seit im Grunde den Tagen von Jimmy Carter in den 1970er Jahren, dann sind es neue Gesichter, neue Kandidaten. Und das könnte die Dynamik für sie verändern und auch diese nicht festgelegten Wechselwähler erreichen.
Vielleicht ist so gesehen dann ein Vorteil gewesen, dass sie in den vergangenen 4 Jahren nicht so präsent war, dass sie jetzt als neues Gesicht quasi auftreten könnte. Aber schauen wir noch mal ganz kurz auf Joe Biden. Mit ihm geht ja nun wohl der wichtigste Unterstützer der Ukraine von der Bühne. Würde eine andere Demokratin wie Kamala Harris oder ein anderer Demokrat im Weißen Haus diese Unterstützung so weiterführen? Oder war das schon auch sehr Joe Bidens persönliches Anliegen?
Joe Biden ist natürlich einer der letzten geborenen und in der Wolle gefärbten Transatlantiker im Weißen Haus. Der kommt aus den 70er Jahren, aus dem Kalten Krieg. Seine Karriere reicht ewig weit zurück. Das ist natürlich etwas, was für seine Unterstützung der Europäer im Kampf gegen das aggressive Russland spricht. Aber ich glaube, auch die anderen Demokraten werden diesen Punkt immer wieder betonen. Harris als Vizepräsidentin hat sich ja auch immer wieder eingesetzt. Ich habe sie 3-mal erlebt hier in der Münchner Sicherheitskonferenz, wo sie ganz stark sich hinter die Ukraine gestellt hat. Das ist mittlerweile ein Markenkern der Demokraten geworden. Auch einer der Republikaner, der traditionellen Republikaner, die Trump und natürlich vor allem sein Vize Vance im Moment unterzubuttern versuchen. Aber sobald Trump weg ist, werden sich diese russlandkritischen Republikaner auch wieder aus ihren Gräben wagen. Und dann könnte man auch in dieser Politik, nicht nur gegenüber China, da gibt es ja schon eine breite überparteiliche Konstellation, sondern auch gegenüber Russland wieder sehr stark als gemeinsame Außenpolitik von Republikanern und Demokraten zusammenfinden.
Eine Wahl mit großen außenpolitischen Auswirkungen auf jeden Fall und wie Sie sagen, es wird eine sehr knappe. Die Einschätzung von Stefan Bierling, Professor an der Uni in Regensburg. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Bitteschön.
Ja, nach dem Rückzug von Biden aus dem Wahlkampf steht sie jetzt klar im Fokus, auch wenn noch längst nicht klar ist, ob sie tatsächlich auch die Kandidatin der Demokraten wird. Kamala Harris, Bidens Stellvertreterin, die Vizepräsidentin und damit auch Präsidentin des Senats, könnte nun die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten übernehmen. Joe Biden selbst hatte sie ja nun auch vorgeschlagen und auch, wir haben es gehört vorhin von Gudrun Engel, Ex-Präsident Bill Clinton und seine Frau Hillary haben sich inzwischen schon für sie ausgesprochen. Kamala Harris selbst hat sich vor wenigen Minuten geäußert und sie sagte, sie werde alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Demokratische Partei und die Nation zu einen und um Donald Trump zu besiegen. Die 59-Jährige war vor 4 Jahren ja als US-Vizepräsidentin angetreten, um die jüngere Wählerschaft auch zu mobilisieren. Sie steht für Ideale als Staatsanwältin, als Frau und als Schwarze auch. Größer könnte also der Kontrast zu Donald Trump wohl kaum sein. Allerdings ist es ihr bislang auch nicht wirklich gelungen, eigene Akzente zu setzen.
Ist dies das Warm-up für Ihre Präsidentschaftskandidatur? Kamala Harris auf Tour in North Carolina, noch als Nummer 2 der Demokraten. Dieser Moment bislang der Gipfel ihrer Karriere. Mitten in der Corona-Pandemie legt Kamala Harris den Eid zur Vizepräsidentin ab. Damit ist sie die erste Frau und die erste Schwarze in diesem Amt. Ich mag die erste Frau in diesem Amt sein, aber nicht die letzte. Jedes kleine Mädchen, das mich hier heute sieht, erkennt, dass die USA ein Land der Möglichkeiten sind. Harris, Einwandererkind der ersten Generation. Der Vater aus Jamaika, die Mutter aus Indien, beide Akademiker. Als Juristin macht sie eine steile Karriere. Zuerst Bezirksanwältin in San Francisco, dann Generalstaatsanwältin für Kalifornien, später US-Senatorin. Sie hat den Ruf, unerbittlich nachzuhaken. Das bekommt auch Joe Biden 2019 in den Vorwahldebatten zu spüren. Harris schielt damals nach der Präsidentschaft, scheidet jedoch früh aus dem Rennen aus. Biden macht sie später zu seiner Vize.
First of all, is the answer yes?
The answer is absolutely yes, Joe.
Sie soll vor allem die schwarze und jüngere Wählerschaft mobilisieren. Die 59-Jährige versteht sich als Streiterin für Bürgerrechte und Minderheiten, die Donald Trump aus ihrer Sicht während seiner Regierungszeit missachtet hat.
Why?
Warum versuchen so mächtige Menschen, es uns schwer zu machen, zu wählen? Ich denke, wir kennen die Antwort. Sie wissen um unsere Macht.
It's because they know our power.
Kamala Harris. Bislang gehörte ihr nur die Rolle neben Joe Biden. Nun könnte sie als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu einer Hauptfigur auf der Politbühne werden.
Und in Washington begrüße ich jetzt den deutschen Arbeitsminister Hubertus Heil, der sich gerade auf einer USA-Reise befindet. Und da steht die Leitung jetzt. Guten Abend, Herr Heil.
Guten Abend, Herr Zamperoni, grüße Sie.
Herr Heil, Sie als Vertreter der Bundesregierung, wie fällt die Reaktion auf diesen Rückzug des US-Präsidenten aus dem Wahlkampf aus?
Erst einmal natürlich großer Respekt vor dieser Entscheidung Joe Bidens. Er hat sein ganzes Leben der amerikanischen Demokratie gewidmet. Seit meinem Geburtsjahr 1972 hat er als Senator, als Vizepräsident, als Präsident seinem Land gedient. Er hat Amerika aus einer großen Wirtschaftskrise geführt. Er hat welt- und außenpolitisch Verantwortung übernommen im Nahen Osten, gemeinsam mit uns, auch was das Thema russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine betrifft. Und er hat jetzt eine Entscheidung getroffen, um seinem Land wieder zu dienen, um eine Chance zu schaffen für seine Partei, die Demokraten. Und das ist eine Nachricht, die wahnsinnigen Respekt abverlangt. Ich saß heute Mittag mit demokratischen Wahlkampfstrategen hier in Washington zusammen, als die Nachricht reinkam. Die sind entschieden und entschlossen, die Chance jetzt für sich zu nutzen, um tatsächlich die Wahl zu gewinnen.
Wie schätzen Sie das denn ein bei Ihren Gesprächen in Washington? Haben die Demokraten das Gefühl, jetzt ist die Chance ein bisschen größer geworden, nachdem Joe Biden zurückgezogen hat, diese Wahl zu gewinnen?
Das ist hier die allgemeine Einschätzung, die ich heute mitbekommen habe. Wie gesagt, von führenden Wahlkampfstrategen der Demokraten. Es haben sich auch verschiedene Gruppen schon hinter Kamala Harris versammelt. Mit der wird allgemein gerechnet. Und man hat das Gefühl, es geht ein Ruck durch die Demokratische Partei. Sie wird sich eben nicht zerlegen, weil sie ganz klar auch die Alternativen sieht, Trump oder Harris. Also insofern ist das Rennen offen. Für die Bundesregierung muss ich sagen, wir stellen uns natürlich erstmal auf jede Situation im demokratischen Nachbarland und Partnerland, unserem wichtigsten Verbündeten, ein. Wir rechnen und hoffen immer auf das Beste. Wir müssen aber auch mit schwierigen Konstellationen rechnen. Aber als Demokrat und Sozialdemokrat kann ich nur sagen, ich drücke den Demokraten alle Daumen und ich glaube, das Rennen ist offen. Die Chance ist da, damit im November die Demokraten weiterregieren können. Es ist nicht ausgemacht, es sind noch 3,5 Monate, aber das hier ändert die Wahlkampflandkarte in Amerika grundlegend.
Und es ist in der Tat, wie Sie sagen, die Wahl der Amerikanerinnen und Amerikaner und nicht unsere. Aber hatten Sie schon Gelegenheit, mit dem Bundeskanzler darüber zu sprechen, über diese aktuelle Entwicklung?
Nein, das nicht. Sie haben vollkommen recht, das ist eine Entscheidung des amerikanischen Volkes, die aber weltweit Bedeutung hat für die Frage der transatlantischen Beziehungen, für die Frage, wie wir wirtschaftlich miteinander mit unseren Partnern umgehen. Das hat schon einen Effekt für die ganze Welt, dass die amerikanische Demokratie sich nicht zerlegt, sondern in der Lage ist, als älteste Demokratie, als Vorbild auch für viele andere Länder zu funktionieren. Nochmal, unsere Partnerschaft und die des Bundeskanzlers mit Joe Biden war und ist hervorragend in vielen Fragen. Es gibt viel Gemeinsamkeit, nicht nur bei Werten, sondern auch bei Interessen. Es gibt eine Zusammenarbeit in der NATO, die gestärkt ist aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Es gibt klare Verabredungen auch vom NATO-Gipfel. Also wir können uns über die Zusammenarbeit mit Joe Biden als Bundesregierung, als Deutschland, als Europäer nicht beklagen. Aber die spannende Frage ist immer, wie geht es weiter? Und insofern ist das etwas, was wir mit Interesse verfolgen. Der eigentliche Grund, warum ich in die Vereinigten Staaten gereist bin, ist, dass ich mich hier um Wirtschaft und Arbeitsmarktpolitik kümmere, um die Frage, wie künstliche Intelligenz die Arbeitswelt verändert. Ich werde morgen auch meine amerikanische Arbeitsministerkollegin treffen. Aber natürlich ist das Interesse an diesen Wahlen das alles überragende Thema in diesen Tagen. Und nochmal, es ist eine Entscheidung der amerikanischen Bürgerinnen und Bürger, aber es hat einen Effekt für die Welt, auch für uns in Deutschland. Deshalb kann ich persönlich sagen, ich drücke den Demokraten alle Daumen.
Herr Heil, vielen Dank, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben, darüber zu sprechen und gute Grüße nach Washington.
Herzlichen Dank, Herr Zamperoni.
Sehr gerne. In den europäischen Hauptstädten war das Ringen um die Kandidatur der Demokraten mit großer Aufmerksamkeit verfolgt worden. Die Aussicht auf eine erneute Amtszeit des Republikaners Trump schien eher Sorgen im Hinblick auf mögliche Spannung auch zwischen der EU und Washington hervorzurufen. Und deswegen schalten wir jetzt zu Christian Feld nach Brüssel. Christian, welche Reaktion gibt es denn in Brüssel bei der EU auf den Rückzug Bidens?
Es kommen jetzt nach und nach kurze Reaktionen aus EU-Mitgliedstaaten rein, zum Beispiel aus Polen, aus Tschechien oder auch aus Irland. Was es bis jetzt noch nicht gibt, ist eine offizielle Reaktion von den EU-Institutionen und eine Sprecherin von Ratspräsident Charles Michel hat auch eben bestätigt, da kommt heute auch nichts mehr. Das könnte daran liegen, dass es ja eine Entscheidung innerhalb der Demokratischen Partei in den USA ist. Als US-Präsident bleibt Biden ja noch Monate im Amt und damit auch Ansprechpartner für die EU-Institutionen. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte sich erst gestern bei Twitter bei Biden bedankt für Glückwünsche zu ihrer Wiederwahl. Da gab es ein Telefonat. Morgen trifft sich dann in Brüssel der Außenministerrat, also die Runde der Außenministerinnen und Außenminister. Und ich bin mir sicher, da wird auch über Biden gesprochen.
In Brüssel blickt natürlich auch die NATO auf diese Entwicklung in Washington. Und die NATO hatte ja schon vor Wochen Pläne durchblicken lassen, sich gegen eine erneute mögliche Präsidentschaft von Donald Trump resistenter in gewisser Weise zu machen, unabhängiger. Werden solche Bemühungen jetzt noch weiter intensiviert oder ändert sich da erstmal nichts daran, egal wer für die Demokraten in den Ring steigt?
Das wird weitergehen. Ich meine, vor nicht einmal 2 Wochen haben sich alle noch getroffen beim NATO-Jubiläumsgipfel in Washington. Für Joe Biden vermutlich der letzte NATO-Gipfel. In der Tat gibt es in der NATO schon lange Überlegungen, wie man das westliche Verteidigungsbündnis auf eine zweite Amtszeit von Donald Trump vorbereiten kann, es also Trump festmachen kann, auch wenn das niemand so öffentlich formuliert und sagt. Aber schauen wir zum Beispiel, Sie haben es angesprochen, auf die Unterstützung der Ukraine um die Waffenlieferungen, um die Ausbildung ukrainischer Soldaten, da soll sich dann demnächst ein NATO-Kommando in Wiesbaden kümmern. Da hatten bisher die USA die Führung. Das ist dann die Veränderung. Das löst alles aber nicht die Frage, was würde passieren, wenn sich die USA unter Trump in der NATO weniger engagieren würde. Der europäische Teil der NATO soll stärker werden, ist erklärtes Ziel, aber das zu einem großen Teil oder gar komplett zu ersetzen, das erscheint allen unmöglich. Aber nochmal dazu gesagt, bis jetzt sind das ja nur Planspiele, weil die Wahl ja noch kommt. Aber sicher wichtig, sich darauf vorzubereiten.
Und die Information, dass Joe Biden zurückzieht, ist ja auch noch sehr frisch. Von daher vielen Dank erstmal dahin. Bis dahin, Christian Feld nach Brüssel. Und natürlich wirkt sich Bidens Entscheidung, seine Kandidatur zurückzuziehen, auch auf seine Partner in Europa aus. Wir haben es gerade von Christian gehört. Aber wie sehr es auch bei uns sich auswirkt hier in Deutschland, dazu schalten wir jetzt nach Berlin ins ARD-Hauptstadtstudio zu Claudia Buckenmeier. Claudia, eine erste Reaktion aus der Bundesregierung haben wir gerade in der Sendung von Arbeitsminister Hubertus Heil bekommen. Welche weiteren gibt es denn da im politischen Berlin?
Naja, es gibt seit wenigen Minuten jetzt tatsächlich eine Reaktion des Bundeskanzlers. Ich lese das jetzt einfach mal vor. Es ist wirklich so kurz erst reingekommen auf der Plattform X. Er sagt, mein Freund Joe Biden hat viel erreicht für sein Land, für Europa, die Welt. Dank ihm ist die transatlantische Zusammenarbeit eng, die NATO stark, die USA ein guter und verlässlicher Partner für uns. Sein Entschluss, nicht noch einmal zu kandidieren, verdient Anerkennung. Soweit der Kanzler. Und das ist ein Ton, den aber eigentlich fast alle, die sich bisher gemeldet haben, treffen. Es wird viel von Respekt gesprochen, quer durch die Parteien. Die Grünen-Vorsitzende, der FDP-Generalsekretär, der Vorsitzende der Union, sie alle würdigen Joe Biden, seine Verdienste als Präsident, seine Verdienste während 50 Jahren, die er für das amerikanische Volk gewidmet habe. Und geben eben weiter, dass sie wirklich voller Respekt seien. Es gibt einen Ton, der etwas anders ist. Die AfD hat sich auch zu Wort gemeldet, Beatrix von Storch. Da lautet es, sie bedauere den Verzicht Bidens. Er sei der beste Wahlkämpfer für Trump gewesen. Aber das ist bisher die einzige Stimme, die wir in diesem Tenor hören. Ansonsten ist alles geprägt von Respekt.
Dieser Rückzug hatte sich dann aber letztlich doch bereits seit Tagen irgendwie auch angedeutet. Hat man sich da im politischen Berlin irgendwie schon darauf vorbereitet?
Ja, also wir haben immer wieder gehört, dass man sich auf die unterschiedlichsten Szenarien vorbereitet, aber man hat das hinter verschlossenen Türen gemacht. Man wollte die Öffentlichkeit daran nicht wirklich teilhaben lassen, weil man wollte vor allem den Eindruck vermeiden, dass man Joe Biden als Präsidenten bereits abschreibe. Das hat sich auch daran gezeigt, dass zum Beispiel Olaf Scholz immer wieder den US-Präsidenten verteidigt hat, also zum Beispiel, wenn er sich versprochen hatte, wie bei den jüngsten Versprecher nach dem NATO-Gipfel. Da hat er dann immer wieder betont, es wäre ein großer Fehler, den US-Präsidenten zu unterschätzen. Er hat aber dann auch gleich schon darauf hingewiesen, wie wichtig Bidens Führung in den vergangenen Jahren und Monaten gewesen sei. Das war so ein bisschen wie eine vorweggenommene Würdigung. Ich denke, es wird jetzt sehr stark darauf ankommen, welche Kontakte die verschiedenen Ministerien haben. Wir haben das beim Arbeitsminister gerade gehört. Sehr wichtig wird auch die Außenministerin sein, die ja wirklich sehr, sehr enge Kontakte zu ihrem amerikanischen Kollegen pflegt. Da wird wirklich die Ukraine-Politik und auch die Nahostpolitik sehr eng abgestimmt.
Claudia, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Und wir schalten noch einmal zurück nach Washington zu unserer Studioleiterin Gudrun Engel. Gudrun, in Washington sind Reaktionen eingetreten. Kamala Harris hat auch schon bereits ihre Bereitschaft bekundet, die Nominierung als Präsidentschaftskandidatin anzunehmen. Wie genau hat sie sich da geäußert?
Genau, es gibt jetzt ein erstes Statement von Kamala Harris, ein sehr langes sogar, in dem sie zunächst mal Joe Biden für seinen Einsatz dankt, in dem sie sagt, sie wird der Familie Biden auch immer dankbar sein für die Unterstützung. Es sei für sie eine große Ehre gewesen, als Vizepräsidentin diesem Land zu dienen und mit Joe Biden zusammenzuarbeiten. Und ja, sie sei bereit. Sie freue sich sehr über dieses Endorsement, sagt man hier, also über die Nominierung ihrer Person durch Joe Biden, über die Unterstützung von Joe Biden. Und sie sei bereit anzutreten. Sie sei bereit dazu, die Demokratische Partei wieder zu einen. Denn da gab es ja diverse Grabenkämpfe jetzt im Vorfeld von diesem Rückzug. Und sie sei auch willens, das ganze Land natürlich zu einen. Sie sei vor allem bereit, mit allem, was sie in ihrer Macht steht, anzutreten, um gegen das, wie sie es nennt, extremistische Programm 2025 von Donald Trump anzutreten. Und sie sagt auch, sie sieht bei sich das Potenzial, diese Wahl zu gewinnen.
Aber wie gesagt, noch ist es nicht so weit und wir werden in den kommenden Tagen sehen, ob sich das bei den Demokraten irgendwie doch anders noch zurechtruckelt. Soweit erstmal erste Informationen nach Washington. Vielen Dank, Gudrun. Und soweit auch dieses Tagesthemen extra aus gegebenem Anlass zum Ausstieg von US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen um das Weiße Haus. Wir melden uns dann wieder mit der regulären Ausgabe der Tagesthemen gegen 23.55 Uhr sogar, kurz vor Mitternacht. Auch weitere Informationen dann zu diesem Thema natürlich und was noch heute so wichtig war. Zu diesem Thema Joe Biden jetzt aber auch im Anschluss auf Tagesschau 24 eine Sondersendung. Und hier im Ersten folgt jetzt erstmal die Krimireihe Kommissar Backström. Tschüss und bis nachher.